Wir sind in Matthäus 6. Lass uns, bevor wir in die Predigt gehen, nochmal gemeinsam das Gebet sprechen, das der Herr Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Wie hast du das gerade gebetet? Mit deinem Herzen, in dem Bewusstsein, was du da betest? Hast du mit Gott kommuniziert oder eher es so gedankenlos runtergeraddert? Die meisten von uns können das Vater unser auswendig und das ist gut so. Ich habe es mit meinen Jungs schon auswendig gelernt. Wir sind sehr vertraut damit. Aber das birgt auch eine Gefahr. Im Vers 8 hier in Matthäus 6 hat Jesus gesagt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, wie die, die keine Beziehung haben zum wahren, lebendigen Gott. Und ich glaube, wenn wir bei einem Gebet in Gefahr laufen, ins Plappern zu kommen, dann ist es das Vaterunser. Dabei ist es so ein Schatz, ist ein Modell, wie wir beten können, wie wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Das ist die Essenz von Gebet. Habt ihr euch je gefragt, warum wir beten sollen? Ich meine, Gott ist allwissend, Gott weiß sowieso alles, er kennt alle meine Bedürfnisse, er kennt sogar unser Herz, sogar besser als wir uns selbst kennen. Also ganz klar müssen wir ihn nicht informieren. Das ist ganz klar nicht der Zweck von Gebet. Im Vers 8 hat Jesus gesagt, euer Vater weiß, was er benötigt, ehe ihr bittet. Gott ist auch allmächtig. Gott kann alles tun, was er tun will. Er braucht unsere Hilfe nicht. Gott braucht unser Gebet nicht. Er braucht uns nicht. Aber gleichzeitig ist aus der Bibel ganz klar, dass Gott möchte, dass wir beten. Betet unablässig, heißt zum Beispiel im 1. Thessalonicher Brief. Und wir sehen unser Vorbild Jesus, wie er Nächte durchgebetet hat. Und wir lesen im Jakobusbrief, ihr habt nicht, weil ihr nicht betet. In Johannes 14, Vers 13 hat Jesus gesagt, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Also es scheint mir so, dass Gott es gewählt hat, gewisse Dinge nur zu tun, wenn wir dafür beten. Er will, dass wir seine Mitarbeiter sind in seinem Werk, in seinem Willen. Also warum sollen wir beten? Wenn Gott alles weiß, wenn Gott allmächtig ist, warum sollen wir beten? Und wir finden eigentlich keine direkte Antwort in der Schrift, oder? Wir haben keine Aussage von Jesus, wo er sagt, ich will, dass ihr betet, weil, finden wir so direkt nicht. Aber wir finden natürlich Stellen wie Jeremia 29 zum Beispiel. Da sagt der Herr, ruft ihr mich an, im Gegensatz zu den Götzen, für die er sie bestraft hat, den Götzendienst wie früher, ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und ich werde euer Geschick wenden. Diese Stelle zeigt mir, dass Gebet etwas mit ihm als Person zu tun hat. Nicht nur etwas von ihm zu bekommen, sondern es geht um ihn. Und wir wissen auch, dass Gott uns ganz klar gesagt hat, dass er uns so sehr liebt, dass er seinen einzigartigen Sohn Jesus für uns gegeben hat, um uns mit sich selbst zu versöhnen. Und daher ist meine Schlussfolgerung, Gott möchte, dass wir beten, weil er möchte, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Er hat uns für Beziehung mit sich selbst geschaffen und er will uns teilhaben lassen an seinem Werk in der Welt. Und ich verstehe das ein Stück weit als Vater. Meine Kinder sind noch relativ klein. Ich brauche meine Kinder nicht, um etwas zu vollbringen. Ihre Fähigkeiten sind noch sehr begrenzt. Die Wahrheit ist, wenn ich allein schaffe, bin ich schneller und bin ich effektiver. Da kriege ich mehr gebacken. Aber ich mag es trotzdem, etwas gemeinsam mit ihnen zu tun. Es macht mir mehr Freude als allein. Ich brauche meine Kinder in der Regel auch nicht als Informationsquelle. Ihr Wissen ist viel begrenzter als mein Wissen. Trotzdem mag ich es, wenn sie mit mir reden, wenn sie mir erzählen, was sie beschäftigt oder was sie gelernt haben. Ich kenne auch die Bedürfnisse von meinen Kindern weitgehend. Trotzdem mögen wir Eltern, wenn unsere Kinder bitte sagen, oder? Ich genieße die Beziehung mit ihnen. Und ich glaube, darum geht's Gott auch. Und ich meine, jeder menschliche Vergleich kommt natürlich zu kurz, wenn wir über Gott sprechen, denn wir brauchen einander, andere Menschen, unsere Familien, um unser Bedürfnis nach Gemeinschaft zu erfüllen. Ich weiß nicht, ob wir sagen können, dass Gott überhaupt ein Bedürfnis hat. Er genügt sich selbst. Er ist eine Beziehung in sich selbst als der dreieinige Gott. Also selbst wenn Gott ein Bedürfnis nach Beziehung hätte, dann wäre das schon gestillt in sich selbst. Also Gott braucht uns Menschen absolut nicht, aber wir sind in seinem Bild geschaffen. Und Epheser 3 sagt uns, dass jede Vaterschaft von ihm benannt wird. Das heißt, ich bin ein Vater, weil Gott ein Vater ist. Und deshalb glaube ich, dass ich von meinem Vaterherz auf sein Vaterherz schließen kann. Also er braucht die Beziehung zu uns nicht, aber er freut sich an der Beziehung mit uns. Und er weiß, dass wir die Beziehung mit ihm brauchen und dass das unsere größte Freude ist, wenn wir in Gemeinschaft mit ihm sein können. Also lange Rede, kurzer Sinn, warum will Gott, dass wir beten? Aus Beziehungsgründen. Es geht um Gemeinschaft miteinander. Und ist das nicht wunderbar, dass Gott uns dazu einladet? Gebet ist keine lästige Pflicht. Ich muss beten. Nein, ich darf beten. Ich darf Gemeinschaft haben mit meinem Schöpfer. Das ist ein wunderbares Vorrecht, das ist ein unglaubliches Geschenk. Und wenn Jesus gebetet hat, dann haben die Jünger wohl ein Stück Himmel auf Erde gesehen, waren fasziniert von seiner Gemeinschaft mit dem Vater. Und sie haben erkannt, dass das der Schlüssel war für sein Leben, für seinen Dienst. Und sie haben auch diesen Wunsch verspürt, diese Dynamik des Gebets zu erfahren. Die Jünger haben Jesus nie darum gebeten, lehre uns, Wunder zu tun. Herr, lehre uns, auf dem Wasser zu gehen. Lehre uns, die Kranken zu heilen. Lehre uns, zu predigen. Aber in der Parallelstelle in Lukas 11 sind die Jünger zu Jesus gekommen und haben gesagt, Herr, lehre uns beten. Vielleicht nicht mal lehre uns, wie man betet, lehre uns beten. Lehre uns, Gemeinschaft mit dem Vater zu haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bist du zufrieden mit deinem Gebetsleben? Ich bin nicht zufrieden mit meinem. Ich weiß, es gibt noch so viel mehr. E.M. Bounds hat 5 bekannte Bücher über Gebet geschrieben und selbst er hat am Ende seines Lebens gesagt, ich war nicht zufrieden mit meinem Gebetsleben. Es gibt so viel mehr. Und deshalb ist dieses Vater unser so ein Schatz. Das Vater unser, was wir hier anschauen wollen heute, das ist Jesu Antwort auf diese Bitte der Jünger: Herr, lehre uns beten. Das ist ein Modellgebet. Nicht so sehr ein Mantra, das wir immer wieder wortwörtlich so wiederholen sollen, obwohl es nicht schlecht ist, wenn wir das von Herzen tun, wenn wir uns sozusagen diese Worte leihen für unsere Kommunikation mit Gott, für unser Gespräch mit Gott. Aber es soll nichts Mechanisches sein. Gott möchte keine mechanische Beziehung mit uns. Wir wollen es auch nicht, oder? Stell dir vor, ich würde meiner Frau sagen, jedes Mal bei jeder Begegnung: Jennifer, meine angetraute Frau, du bist eine tolle Frau, mein tägliches Essen koch mir heute, vergib mir, wie ich dir vergebe. Und obwohl diese Aussagen und diese Worte überhaupt nicht schlecht sind, irgendwann, wenn ich immer wieder dasselbe verwende, wird es eher bedeutungslos, oder? Dann wird es so ein bisschen gebetsmühlensartig. Und wenn sich meine Kommunikation mit meiner Frau nur auf diese Worte beschränkt, dann wäre es ein bisschen komisch, oder? Ich glaube, so ist es mit Gott auch. Deshalb wollen wir uns heute diese Bedeutung des Inhalts von dem Vaterunser neu bewusst machen. Wenn ich von mir ausgehe, ich kann das Vaterunser völlig hirnlos runterrattern und nicht mal an ihn denken. Ich bin katholisch aufgewachsen, habe das jede Woche mindestens einmal gebetet und nach der Beichte öfter als Hausaufgabe, um irgendwas abzuarbeiten. Ich kann das völlig hirnlos tun. Und das ist die Gefahr bei allem, was uns sehr vertraut ist. Also lass uns das Gebet ansehen und uns die Bedeutung von dem, was Jesus hier sagt. Es geht auch viel um Einstellung, das nochmal vor Augen halten. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist das, was fehlt in diesem Gebet. Ist dir das schon mal aufgefallen, dass in diesem Vater unser Modellgebet kein Dank vorkommt? Auch kein Hören auf Gott. Es ist einseitige Kommunikation hier im Vater unser. Obwohl in Epheser 5, Vers 20 zum Beispiel steht, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch, heißt es an einer anderen Stelle. Also wir wissen, danken ist ein wichtiger Teil unserer Gemeinschaft, unserer Kommunikation mit Gott, wie in jeder Beziehung. Und natürlich spricht Gott auch zu uns, vor allem durch sein Wort. 99% von dem, was er uns zu sagen hat, finden wir hier in der Bibel. Aber auch immer wieder auf andere Arten und Weisen, durch unser Gewissen, durch diese leise Stimme in unserem Herzen, durch Prophetien, durch Träume, Visionen, durch andere Geschwister und so weiter. Wir sehen, wenn wir die Bibel lesen, ganz viele unterschiedliche Arten, wie Gott gesprochen hat. Das ist sehr persönlich, oft schwer zu greifen, es ist souverän. Wir können nicht bestimmen, wann Gott zu uns spricht und wie Gott auf diese Arten zu uns spricht, aber wir dürfen offen sein dafür. Und wenn Gott dir irgendwas mitteilen will, was Persönliches über jetzt sein allgemeines Wort an uns hinaus, dann wird er das in der Art und Weise tun, sodass du es verstehen kannst. Also entspann dich an diesem Punkt. Es wird nie seinem Wort widersprechen. Es steht nicht auf derselben Ebene wie das allgemeingültige Wort Gottes in der Bibel. Es gibt keine zusätzliche Offenbarung in dem Sinn. Aber zum Beispiel so wie persönliche Berufungen, persönliche Führung, diese Dinge. Aber das ist heute nicht unser Thema. Wir haben darüber schon an anderen Stellen gesprochen. Wenn es euch interessiert, könnt ihr das im Internet nachhören. Alle unsere Predigten stehen völlig frei und kostenlos auf unserer Webseite zur Verfügung. Der Punkt ist, das Vaterunser ist ein Modellgebet fürs Bitten. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal so bewusst geworden ist. Vers 8 hat Jesus gesagt, euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Also bitten ist der Kontext. Überhaupt steht das Wort Gebet oder Beten in der Bibel für das Richten unserer Bitten an Gott, für Bitte. Kolosser 4, Vers 2 steht, haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Also technisch gesprochen vielleicht ist Gebet und Danksagung zwei unterschiedliche Kategorien in unserer Kommunikation mit Gott. Ich meine, das ist nicht so wichtig, das ist Semantik. Wichtig ist, dass wir beides tun. Das erste Wort, Vers 9, in Jesu Modellgebet, sagt Jesus, betet nun so, unser Vater. Das erste Wort ist unser. Also gemeinschaftliches Gebet oder zumindest Gebet im Bewusstsein, dass ich zum Leib Christi gehöre. Kein Christ sollte so allein im luftleeren Raum irgendwie herumschweben, der Herr und ich, wir sind uns genug. Das ist total ungesund. Nee, es ist Gottes Wille, es ist Gottes Plan, dass wir in Gemeinschaft ihm nachfolgen. Dass jeder von uns Teil einer bibeltreuen Ortsgemeinde ist und wenn das nur ein kleiner Hauskreis ist. Zweite Wort in diesem Gebet ist Vater. Jesus sagt, betet so, unser Vater. Wir sind so vertraut damit, aber für die Juden, die Jesus damals zugehört haben, war das absolut skandalös, das war unerhört, das war revolutionär. Die Juden haben Gott Elohim genannt, wenn sie das Wort Gott überhaupt ausgesprochen haben. Aber Elohim, starker Gott, El Shaddai, der allmächtige Gott, aber niemals Vater. Sie haben das als Gotteslästerung empfunden, dass Jesus seinen Vater Vater nannte. Das war das Revolutionäre an dem Gebet von Jesus, an seiner Beziehung mit Gott. Er hat ihn vertraut Vater genannt. Und auch wir dürfen das tun. Warum? Was ist da passiert? Ich meine, hat Gott sich verändert? Nein. Er ist immer noch der Allmächtige, der Starke, der Heilige, der ewige, gerechte Gott. Aber was hat sich verändert? Unsere Beziehung mit ihm hat sich verändert durch Jesus. Johannes 1, Vers 12, so viele ihn, das heißt Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, das Vorrecht, die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also in Jesus dürfen wir Kinder Gottes sein, in Jesus sind wir hineingeboren in seine Familie und dürfen uns, unserem Schöpfer, als Kinder nahen, als Kindergemeinschaft haben. Unser Vater, das ist was sehr Vertrautes, was sehr Persönliches, was sehr Intimes, oder? Johannes 3, Vers 1, seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Das ist wunderbar. Wir dürfen unsere Herzen zu dem allmächtigen, ewigen Gott, unserem Schöpfer erheben und Vater sagen, Papa. Wow. Die Vater-Kind-Beziehung ist eine ganz besondere Beziehung. Ein Kind hat besondere Rechte. Ein Kind hat besondere Aufmerksamkeit der Eltern. Besondere Geborgenheit. Kinder haben was gut. Bei ihrem Papa. Als Christen lieben wir hoffentlich alle Menschen. Aber ganz besonders lieben wir Kinder und am allermeisten lieben wir unsere eigenen Kinder, oder? Ist so. Selbst wenn sie uns manchmal auf die Palme bringen, selbst wenn sie uns manchmal enttäuschen oder betrüben, ich werde meine Kinder nicht verleugnen. Die sind Teil meiner Familie, die sind Teil von mir. Ich liebe sie, ich will ihr Bestes, ich bin ihnen mehr hingegeben als anderen Menschen. Ich sage ihnen das immer wieder, ich habe dich lieb. Ich werde dich immer lieb haben, weil ich bin ein Papa und du bist meine Tochter, du bist mein Sohn. Ich wäre bereit, mein Leben für sie aufzuopfern. Wenn es darum geht, sie oder ich, würde ich gerne sagen, okay, ich. Und hat das nicht Gott für uns getan? In der Person Jesu Christi? So sehr liebt er dich, so sehr ist er dir hingegeben. Ich habe an Römer 8 gedacht. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseren Herrn. Das ist die Hingabe deines himmlischen Vaters an dich. Und so ist meine Beziehung mit ihm. Egal, wie sehr dein irdischer Vater oder wie wenig dein irdischer Vater diesem Vorbild, diesem Urbild nahe gekommen ist. Und wir wissen, unsere Vaterbeziehung hat einen Einfluss, oft wie wir Gott als Vater annehmen können. Die Wahrheit ist, alle unsere Väter haben versagt und wir haben auch alle versagt als Väter. Aber die Wahrheit ist, so steht dein himmlischer Vater zu dir. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Wir dürfen unsere Augen zu dem Vater erheben und wir dürfen uns vor Augen halten, wer der Vater ist. Er ist im Himmel, er ist der allmächtige, ewige Gott. Im Himmel oder wörtlich in den Himmeln. Das drückt Nähe aus. Das Gegenteil von dem, was wir vielleicht oft denken. Oh, Gott ist irgendwie weit weg im Himmel und ich bin auf der Erde. Ein bisschen so eine deistische Vorstellung von dem entfernten, unbeteiligten Gott. Nee, der Himmel ist eine geistliche Dimension. Unser Vater ist allgegenwärtig. In der Apostelgeschichte 17 hat Paulus gesagt, er ist ja nicht fern, jeden von uns, denn in ihm leben wir und bewegen wir uns und sind wir. Gott ist dir nahe, dein Vater ist dir nahe. Es gab mal diese Aufkleber, Gott ist dir näher als meine Stoßstange oder so ähnlich. Aber lass dir das auf der Zunge zergehen. Wenn du in Jesus bist, wenn du durch Vertrauen verbunden bist mit ihm, dann ist der allmächtige, ewige, starke, weise Gott dein Papa und du bist seine geliebte Tochter und sein geliebter Sohn. Das ist deine Identität und er ist nahe bei dir. Und wenn das deine Beziehung mit ihm ist, vor was solltest du dich noch fürchten? Was für Probleme hast du dann noch? Setz die Dinge in die rechte Perspektive, oder? Wir haben eine Sicherheit, wir haben eine Geborgenheit, die überirdisch ist. Wir haben heute in einem Lied davon gesungen. Ich kann noch an dieses Kinderlied denken. Ich bin sicher an der Hand des Vaters. Ich bin sicher in Gottes Hand. Das ist die Realität in unserem Leben. Also wir dürfen mit diesem Bewusstsein, mit dieser Zuversicht zu Gott kommen, zu Gott beten. Bevor wir ihm unsere Anliegen, unsere Bitten bringen, dürfen wir uns vor Augen halten, mit wem wir reden. Wer er ist, wie unsere Beziehung mit ihm ist. Und zweiter Aspekt von Gebet ist unsere Herzenshaltung. Nämlich, dass wir eine respektvolle, anbetende Haltung haben. Ja, er ist unser Vater und wir dürfen sehr vertraut, sehr intim mit ihm sein, sehr persönlich, wie ein Kind auf dem Schoß des Papas. Aber er ist noch immer der Vater und er ist noch immer Gott. Nicht mein Kumpel oder mein Diener. Kinder sollen Respekt vor den Eltern haben. Epheser 6, Vers 1, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn. Das ist auch ein Vers, den wir sehr früh gelernt haben mit unseren Kids. Denn das ist Recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, heißt in den 10 Geboten. Respekt vor den Eltern, das ist so einen großen Teil verloren gegangen, oder? In unserer postchristlichen Kultur. Selbst in christlichen Familien ist dieser Wert oft verloren gegangen. Das überträgt sich dann oft auf die Gottesbeziehung. Mir stellt sich immer so ein bisschen die Haare auf, wenn ich Leute so beten höre, so, hey, Gott, was geht ab, Alter, so in die Richtung, na, Kumpel. Hey, wir müssen das neu lehren, wir müssen das neu einfordern, von unseren Kindern Respekt zu haben vor unseren Eltern. Und dass wir Respekt haben vor unserem himmlischen Vater. Ganz sicher sollen wir respektvoll mit Ehrfurcht vor ihm leben, dem heiligen, ewigen Gott, unserem Schöpfer. Psalm 111, Sprüche 9 sagen uns, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und so beten wir als nächstes, geheiligt werde dein Name. Heilig gehalten, in Ehrfurcht gehalten, respektiert, geehrt werde dein Name. Und der Name steht für seine Person, wer er ist, für seinen Charakter, was er mag, was er nicht mag. Das will ich ehren in meinem Leben. Jesus hat gesagt, ich tue alle Zeit das ihm Wohlgefällige. Ich ehre meinen Vater. Ich ehre das, was ihm gefällt. Was ihm wichtig ist, ist mir wichtig. Heiligkeit, Reinheit, Demut, Liebe, all diese Dinge. Ich wünsche mir, dass andere ihn anbeten mit mir gemeinsam. Kommen wir zum Thema Evangelisation. Ich möchte, dass alle ihn ehren. Geheiligt werde dein Name. Das ist unsere Leidenschaft als Nachfolger Jesu. Das soll sie zumindest sein. Die Ehre Gottes. Soli Deo Gloria. Das haben mal große Komponisten unter jedes ihrer Werke geschrieben. Gott allein die Ehre mit allem, was wir tun. Geheiligt werde dein Name. Dein Name, nicht mein Name. Dein Name. Es hat praktische Auswirkungen auf unser Leben. Es ist auch so eine Krankheit in unserer heutigen Christenheit, dass diese Worte im Vater uns oft nur ein Lippenbekenntnis ist und nicht viel mit dem Herz, sondern mit dem Leben zu tun hat. Menschen, Vater unser, beten und gleichzeitig okay damit sind, in Sünde zu leben. Das macht ihnen scheinbar nichts aus, egoistisch zu sein, unversöhnlich, habsüchtig, stolz, sexuell unrein zu leben. Betrügen sich selbst und sie verunehren den Vater im Himmel dabei. Also wir sehen hier in diesem Modell eine ganz gesunde Ausgewogenheit zwischen Intimität, Vertrautheit, persönliches, vertrautes Gespräch, aber mit einer heiligen Ehrfurcht vor unserem Schöpfer Gott, Vater. Und dann haben wir drittens eine innere Haltung der Hingabe und Unterordnung unter Gottes Willen. Wir müssen Vers 10 weiterlesen. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden. Dein Name, dein Reich, sprich deine Herrschaft, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, wo er immer geschieht, so auf Erden. Das ist was Persönliches. Auf Erden heißt so in meinem Leben, in meiner Ehe, in meiner Familie, in meinen Beziehungen, in unserer Gemeinde, in meinem Job, in unserem Land, mit meinen Finanzen, mit allem, was ich bin. Hat sehr gut gepasst, was du erzählt hast heute, Arthur. Jesus hat im Garten Gethsemane gebetet, nicht wie ich will, Vater, sondern wie du willst. Dafür beten wir, darum beten wir. Gottes Wille. Seht ihr, Gebet ist nicht irgendwie so eine Amazon-Bestellung. Und Gott ist nicht irgendwie so ein Selbstbedienungsladen, so eine Art Getränkeautomat Gott, bei dem wir unsere Bestellung abgeben oder die richtige Formel einwerfen und dann kommt unten das raus, was wir wollen. Ist eine völlig falsche Vorstellung, völlig falsches Bild von Gebet und so viele Christen haben das. Gebet ist kein Weg zur Selbstverwirklichung. Gebet ist kein Werkzeug, um das zu bekommen, was ich haben will, so wie in der esoterischen Spiritualität. Das ist der Unterschied. Da geht es darum, dass Menschen die göttliche Energie oder was immer sie sich als Gott vorstellen, bewegen und benutzen zu ihrem Willen. Nee, Gebet, echtes Gebet ist was ganz was anderes. Es geht gar nicht um mich, es geht um ihn. Der Zweck von Gebet, wie wir gesagt haben, ist erstens Gemeinschaft mit dem Vater und zweitens seinen Willen zu vollbringen, sein Mitarbeiter zu sein. Seht ihr, all diese wunderbaren Verheißungen für Gebet, die wir im Neuen Testament finden, die Jesus den Betern gegeben hat, die hat er seinen Jüngern gegeben. Und die erste Voraussetzung für einen Jünger ist, dass er sich selbst verleugnet, das, was ich will, das, was ich denke, das, was ich mag, dass ich mich selbst kreuzige, sagt Jesus sogar, mich selbst hinrichte, mein Ego, und für ihn, zu seiner Ehre lebe. Lukas 9, Vers 23, er sprach zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nimm sein Kreuz auf täglich und dann folge er mir nach. Lukas 14, Vers 27, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Vers 33, Lukas 14, so kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Johannes 14, Vers 13, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, und wieder, da geht es darum, in Übereinstimmung mit ihm, mit seinem Charakter, mit dem, wer er ist. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, sehr weite, große Verheißung, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Darum geht's. Dafür gilt diese Verheißung. Das ist so wichtig. Der Zweck von Gebet ist, dass Gottes Wille geschieht, nicht meiner. Nicht, dass ich das bekomme, was ich will. Kann man nicht oft genug sagen. Der Zweck von Gebet ist, dass Gottes Wille geschieht, nicht, dass mein Wille geschieht. Mein Leben ist zu Ende, wenn ich zu Jesus Christus komme. Wenn ich zu ihm umkehre oder mich zu ihm bekehre, sagen wir. Jetzt lebe ich sein Leben oder besser gesagt, er darf sein Leben durch mich leben. Und das Ziel meines Lebens ist, den Vater zu verherrlichen, dass der Vater verherrlicht wird. Die vielleicht größte geistliche Seuche unserer Zeit ist das sogenannte Wohlstandsevangelium und diese Name it und Claim it Theologie, auf Deutsch wird es auch Wort des Glaubens Theologie genannt, gehen meistens zusammen. Und die pervertieren das, was Jesus hier lehrt, ins genaue Gegenteil. Wohlstandsprediger lehren, Gott möchte, dass du reich wirst. Wohlstand ist Teil des Evangeliums. Jesus ist gekommen, um dich groß zu machen, um dich reich zu machen und erfolgreich zu machen und gesund zu machen. Und Wohlstand und Luxus in diesen Kreisen ist auch ein Zeichen für deine Geistlichkeit und deinen Glauben. Dem Segen, den Gott für dich hat, die Salbung, die er auf deinen Dienst gelegt hat, was immer. Deswegen fahren die Leute in Luxuskarossen herum und leben in Willen. Und wie das funktioniert, das ganze System ist so. Die Leute predigen, was du mir, dem Prediger, gibst, das wird Gott dir 10-fach oder 100-fach zurückgeben. Also wenn wir nur ein bisschen nachdenken, wenn das wirklich glauben würde, würde er mir geben, damit er zurückbekommt. Das Ganze ist so eine Art Pyramidenspiel und der Prediger steht ganz oben in dem Spiel. Und die appellieren an die Habsucht von Menschen, um sie abzuzocken. Und die traurige Tatsache ist, amerikanische Millionäre dieser Sekte, kann man sagen, scheuen sich nicht davor, nach Afrika zu gehen, zu den Allerärmsten, die nichts haben, und diese bitterarmen Leute abzuzocken. Da kriege ich einen heiligen Zorn, das ist schlicht und einfach widerlich, was da passiert. Name it und claim it, Theologie spielt da oft zusammen, die sagt, im Prinzip deine Worte haben Schöpferkraft, die Gottes Worte. Komisch eigentlich, weil du nicht der Schöpfer bist, gell? Sondern ein Geschöpf. Und sie sagen, was du im Glauben beanspruchst, was du im Glauben proklamierst, das wird, das muss Gott dir sogar geben. Also dieser Automat, du wirfst oben deinen Glauben, deine Proklamation rein und dann kommt unten das raus, was du bestellt hast. Deine Villa, dein Cadillac, dein Boot, dein Jet, dein Erfolg, was immer. Also diese Prediger, die machen dich zum Herrn und Gott zu deinem Diener. Genau das Gegenteil von dem, was Jesus gepredigt hat und vorgelebt hat. Die Bibel lehrt nichts davon. Gegenteil, Jakobus sagt uns, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Also wenn du aus Habsucht betest, dann bist du total auf dem Holzweg. Wir haben in Italien eine wunderbare Missionarsfamilie kennengelernt, haben nach einem internationalen Gottesdienst gesucht und die gefunden. Und er hat mir erzählt, die größte Gemeinde in der Stadt ist eine Gemeinde, die das Wohlstandsevangelium predigt. Und kein Wunder, kann man große Gemeinden bauen damit. Das ist eine Botschaft, die die Menschen gern hören. Gott will dich erfolgreich und wohlhabend und gesund und groß machen. Hey, du darfst auf dem Thron sitzen und Gott herum dir regieren. Du darfst deiner Habsucht freien Lauf lassen. Viel attraktiver als die Selbstverleugnungsbotschaft, die Jesus gepredigt hat für unser Fleisch. Und viele bekannte Fernsehprediger und Fernsehpredigerinnen aus der charismatischen Szene vor allem, sind mehr oder weniger von diesen Lehren beeinflusst. Also prüft alles. Schaut doch mal gut ihren Lebensstil an. Wenn sie in Villen wohnen und Luxuskarossen fahren, dann weißt du wahrscheinlich, siehst du, wo ihre Prioritäten sind. Ich sage nicht, dass alles, was diese Leute lehren, falsch ist, aber ich kann nur davor warnen. Diese Theologie stellt dich geistlich auf das völlig falsche Gleis. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, so in meinem Leben. Also was ist Gottes Wille? Was ist ganz klar Gottes Wille aus seinem Wort? Unsere Heiligung, dass alle Menschen gerettet werden, dass wir unseren Nächsten lieben, dass wir freigebig sind, dass wir gastfreundlich sind, dass wir für die Kranken beten, für unsere verfolgten Geschwister, für unsere Leiter, für unsere Regierung und so weiter und so fort. Das will uns Kraft geben, zu vergeben. Fang an, für diese Dinge zu beten. Wir können immer fragen, wenn wir beten, was ist meine Motivation? Und wird es Gott ehren? Was hat Gott davon? Oder geht es nur darum, was habe ich davon? Viertens lehrt Jesus uns eine Haltung der Abhängigkeit von Gott. Haltung des Gottvertrauens. Vers 11, unser tägliches Brot gib uns heute. Jesus hat uns verheißen, dass der Vater uns versorgen wird mit allem, was wir nötig haben, wenn wir ihn und sein Reich zuerst suchen, zum ersten Priorität in unserem Leben machen. Matthäus 6, Vers 33, werden wir vielleicht nächste Woche dazu kommen. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Nicht immer alles, was wir wollen, aber alles, was wir brauchen. Alles, was wir wollen, ist nicht mal immer gut für uns. Da hätten wir unser Leben schon kaputt gemacht. Und ich kann es bezeugen, Gott hat mich und meine Familie immer versorgt. Wir sind noch nie verhungert, offensichtlich. Ich habe noch nie sogar gehungert. Und Thulani in Südafrika hat mir erzählt, er war schon öfter hungrig. Aber Gott hat ihn auch nie verhungern lassen. Gott war immer treu. Selbst in den Zeiten, wo es auf dem Papier nicht gelangt hat, in meiner Buchhaltung. Aber Gott war immer treu. Und er lädt uns ein, zu beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Wir dürfen Gott unsere Bedürfnisse anvertrauen. Auch unsere materiellen, da ist nichts Ungeistliches dran, darum zu bitten. Gott, unser Vater, ist besorgt um uns. Wir dürfen zu ihm kommen als unseren Versorger. Ich mag 1. Petrus 5, Vers 6. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Hat auch was mit Demut zu tun, gell? Weil wir uns abhängig machen. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Ist das nicht wunderbar? Ja, unser Gott ist besorgt um uns. Wie ich als Vater für meine Kinder. Und wir beten unser tägliches Brot. Das hat was von Regelmäßigkeit, oder? Tägliche Gemeinschaft. Die größte Wahrheit ist, Jesus ist das Brot des Lebens, das wir am allernötigsten brauchen. Und er weiß, dass das, was wir am allernötigsten brauchen, ist er. Gemeinschaft mit ihm. Unser tägliches Brot. Aus dem Alten Testament haben wir natürlich das Bild des Mannas. Hat Gott täglich versorgt. Immer nur die tägliche Ration und dann am Freitag für 2 Tage, für den Sabbat dazu. Aber nicht mehr. Das Tägliche. Und das ist Gottes Wille für uns, dass wir täglich von ihm abhängig sind. Und ich glaube auch, das ist eine herausfordernde Frage für uns in unserer Wohlstandsgesellschaft. Wie abhängig siehst du dich von Gott? Von Gott als dem Erhalter deines Lebens? Siehst du deinen himmlischen Vater als deinen Versorger? Für deine materiellen Bedürfnisse, aber gerne auch für deine seelischen Bedürfnisse, Anerkennung, Wertschätzung, Versorger für Geduld, Liebe, Weisheit, all diese Dinge, die ich täglich brauche im Umgang mit meinen Kindern und anderen Menschen. Oder siehst du dich selbst als Versorger? Hey, selbst ist der Mann. Oder ist es dein Partner oder deine Freunde oder der Seelsorger oder das Comfort Food, sagt man, das Essen oder von mir aus die Zigarette, was deine inneren Bedürfnisse versorgt. Wo brauchst du täglich Gottes Versorgung? Wo bist du dir bewusst täglich, dass es ohne ihn nicht weitergeht? Ich meine, zur Zeit Jesu und auch für die meisten Menschen in unserer Zeit heute ist diese Bitte um das tägliche Brot ein sehr reales Gebet. Die meisten Menschen leben von der Hand in den Mund. Wir leben im Wohlstand. Ich denke mal, die meisten von uns haben sich noch nicht Sorgen gemacht, ob sie morgen essen werden oder nicht. Wir haben mehr als genug. Und dann haben wir noch eine Krankenversicherung und eine Rentenversicherung und so weiter und so fort. Und dieser Wohlstand und diese Sicherheiten in unserem Leben können aber geistig gefährlich werden für uns. Können bewirken, dass wir aus dieser Abhängigkeit von Gott rausfallen und selbstgenügsam werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß, mein Gebetsleben zur Zeit der Not sieht anders aus als zur Zeit des Überflusses. Ich glaube, ein wichtiges Gebet für uns ist, Herr, wie viel möchtest du, dass ich behalte von dem, was du mir gegeben hast? Durch meinen Job oder das Erbe oder das Taschengeld, was immer es ist. Und wie viel davon soll ich weitergeben? Soll ich investieren in dein Reich oder Menschen, die weniger haben? Auf der einen Seite lobt Gott die Ameise. Sagt, geh zur Ameise, du Fauler, und schau sie an. Lobt die Ameise, die im Sommer vorsorgt und sammelt, um im Winter zu überleben. Und wir haben natürlich ein Beispiel in Josef, der in der Zeit des Überflusses angespart hat für eine absehbare Zeit des Mangels. Also ich würde sagen, wenn du weißt, dein Auto wird den TÜV nicht mehr schaffen, den nächsten, und du brauchst in 2 Jahren einen Ersatz, dann ist es nicht falsch oder ungeistig, wenn du anfängst, von dem Überfluss, den du jetzt hast, da zurückzulegen. Dann ist es weise, dann ist vielleicht dein Überfluss jetzt gerade Gottes Versorgung für die Zukunft. Oder von mir aus, wenn du für eine Rente ansparst, weil du weißt, die gesetzliche Rente wird dein Überleben nicht sichern, die verspricht mir 300 Euro im Monat ungefähr. Das wird wohl nicht langen. Aber auf der anderen Seite verurteilt Jesus auch den reichen Mann, der Vorratsscheunen angelegt hat, um in der Zukunft in Luxus zu leben und so aus eigener Kraft ein sorgenfreies Leben zu leben, der nur an sich gedacht hat. Und Gott sagt uns in 1. Johannes 3, Vers 17, wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinem Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Also es scheint, dass der momentane Mangel und die Not meines Bruders Vorrang hat vor meinem erwarteten Mangel irgendwann mal in der Zukunft. Der Punkt ist, Gott wird auch in der Zukunft dein Vater sein. Wird auch in der Rente dein Gott sein, dein Versorger sein. Gott wird nicht irgendwann mal Tschüss sagen und sich abmelden aus seinem Leben und aus seiner Vaterverantwortung. Auch in der Zukunft. Auch in der Zukunft kannst du mit deinen täglichen Bedürfnissen zu ihm kommen. Mein tägliches Brot gib mir heute. Auch in der Zukunft kannst du und sollst du von ihm abhängig sein. Und dieses Wissen, dass er auch in der Zukunft da ist, macht uns jetzt freier zu geben. Das gilt übrigens auch für eine schwierige Ehe von mir aus. Wir leben Tag für Tag. Er wird dir heute die Kraft geben, treu zu sein. Für heute. Und er wird dir morgen die Kraft geben für morgen. Und in 20 Jahren die Kraft geben für den Tag in 20 Jahren. Bis dass der Tod euch scheidet. Aber gerade was das Finanzielle betrifft, leben wir in einem Spannungsfeld, oder? Wir haben, würde ich sagen, ein unheimliches Sicherheitsbedürfnis hier in unserer deutschen Kultur. Viel mehr als die Leute in Amerika und Afrika sowieso. In anderen Ländern, die können nicht mal davon träumen. Aber das kann leicht zu einem Götzen werden, den wir vor alles andere stellen. unsere Sicherheit. Wir haben fast alle mehr, als wir wirklich brauchen, oder? Für unser Leben, für das Leben unserer Lieben. Wir haben fast alle Ersparnisse. Wir könnten wahrscheinlich alle freigebiger sein. Auf der anderen Seite gibt es auch immer mehr Nöte, als wir selber befriedigen können. Das ist auch eine Wahrheit. Und in dieser Spannung leben wir. Und ich gebe euch jetzt kein Patentrezept und sage euch, wie viel ihr weitergeben sollt. Red du mit dem Herrn drüber. Jeder von uns muss da persönlich den Herrn suchen und fragen, was ist das rechte Maß und was ist das rechte Ziel darin? Was bedeutet das, unser tägliches Brot gib uns heute für mich persönlich und für unsere Familie? Frag dich gern auch mal, wo bist du von Gott abhängig? Oder in welchem Bereich deines Lebens bist du nicht mehr abhängig von Gott? Bist du selbstgenügsam geworden, so dein eigener Messias? Na, dann ist da vielleicht eine Änderung angesagt und Jesus war da manchmal ziemlich krass an diesen Punkten. Da hat er zu dem reichen jungen Mann gesagt, geh hin und verkauf alles, was du hast und gib's den Armen und dann komm und folg mir nach. Das war sein Wunderpunkt. Und das macht dich dann wieder frei von Selbstgenügsamkeit und abhängig vom Herrn. Und es ist gut, wenn wir abhängig sein müssen vom Herrn. Als Nachfolger Jesu, aber ich würde auch sagen als Gemeinde. Wenn wir immer nur in unseren Sicherheiten und in unseren Möglichkeiten leben, dann leben wir eigentlich auf viel zu niedriger Ebene. Wir dürfen aus Gottes Ressourcen leben. Wir dürfen aus Glauben leben. Wir dürfen Glaubensschritte machen. Und so, wenn Gott dich zu einem Glaubensschritt herausfordert, aus deinen Sicherheiten herauszutreten, was immer das ist, dann mach diesen Schritt. Und wie der Arthur vorhin gesagt hat, auch die Versorgung kommt erst oft, nachdem du den Schritt gemacht hast, nicht vorher. So funktioniert das Leben im Glauben. Und dann macht das Leben auch wieder spannend mit Gott und zu einem Abenteuer. Wir hätten gerne beides, absolute Sicherheit und absolutes Abenteuer. Es funktioniert aber nicht. Du kannst nur eins von beiden haben. Machen wir besser weiter. Jetzt sind wir heute nicht mehr fertig. Vierte Haltung ist eine Haltung der Bußfertigkeit und Vergebungsbereitschaft. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Wie fühlt ihr euch bei dieser Aussage? Wie fühlt sich das an für euch? Fällt uns schwer zu vergeben, oder? Aber Gott hat uns unsere ganze Lebensschuld vergeben, als wir uns Jesus anvertraut haben. Wir sind bekleidet worden mit seiner Gerechtigkeit, mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus, seinem perfekten, heiligen, sündenlosen Leben. So sehr hat Gott uns vergeben, so viel hat er uns vergeben. Wir haben Vergebung. Aber gleichzeitig will Gott eine ständige Bereitschaft zur Buße haben. Das heißt, dass wir bekennen, wenn wir gesündigt haben. Das ist gesund für uns, das hält unser Herz am rechten Fleck. Das ist eine wichtige Disziplin, um frei zu werden von der Macht der Sünde über unser Leben. Und Gott erwartet auch von uns absolute Vergebungsbereitschaft, dass wir anderen die Sünden nicht entgegenhalten, nachdem er uns so viel vergeben hat. Seht hier im Vers 12, Jesus geht schlicht und einfach davon aus, dass wir anderen, die gegen uns gesündigt haben, ihre Sünden vergeben haben. Punkt. Also wenn du mit Unversöhnlichkeit kämpfst in deinem Leben, ist das die erste Sünde, die du bekennen musst. Und all diese Dinge führen uns oft wieder ganz zurück am Anfang der Bergpredigt, wo Jesus gesagt hat, glückselig sind die Armen im Geiste. Jesus, ich bin arm, ich hab's nicht in mir. Ich schaff's nicht allein. Ich brauch dich. Aber Unversöhnlichkeit ist keine Option für einen Nachfolger Jesu, ist nicht akzeptabel im Reich Gottes. Epheser 4, Vers 32, seid zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Du kannst nicht beten, Vater unser im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe und dabei unversöhnlich sein. Das ist ein Widerspruch in sich. Das geht nicht. Und als letzten Punkt, als fünften Punkt, ich finde es interessant, dass Jesus gerade in dem Kontext im Vers 13 mittendrin sagt, dass wir beten dürfen und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Also eine Haltung der Abhängigkeit, auch wieder Vertrauen auf meinen himmlischen Vater in Versuchungen, in diesem geistlichen Kampf, in dem wir alle stehen. Und daran können wir uns auch immer wieder erinnern. Gebet, Gemeinschaft mit Gott, Nähe zu Gott ist selbst ein Schutz in Versuchungen. In Lukas 22 hat Jesus gesagt, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Wenn wir nicht beten, wenn wir selbstgenügsam sind, dann sind wir schwach, eigentlich geistlich. Jakobus hat uns gesagt, Gott versucht niemanden. Das ist unser Fleisch, die Welt, der Teufel und seine Freunde, die versuchen uns. Aber Gott erlaubt, dass wir versucht werden. Gott führt uns manchmal sogar in Versuchungen. Denkt an Jesus. Er wurde vom Geist in die Wüste geführt, um versucht zu werden. Vom Teufel. Aber wenn Gott es tut, tut er das, um uns zu prüfen, damit wir erkennen, wie es um uns steht, um uns zu stärken, damit wir lernen zu kämpfen und stärker werden. Ein Muskel wird trainiert durch Wiederholung, durch Übung. Aber er führt uns nicht in Versuchung, damit wir fallen. In 1. Korinther 10, Vers 13 sagt Gott uns, Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. 2. Thessalonicher 3, Vers 3, treu aber ist der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird. Also es ist auch beruhigend, oder? In diesem geistigen Kampf, in dem wir stehen, dürfen wir wissen, wir sind dem Feind nicht vollkommen willkürlich ausgeliefert. Nee, unser Vater hat die Kontrolle. Und er will aber auch, dass wir in Versuchungen wieder von ihm abhängig sind. Wenn wir versucht werden, zornig zu sein, eifersüchtig zu sein, neidisch zu sein, Lust, Stolz, diese Dinge. Wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. Das erwartet Gott auch nicht. Wir dürfen aufschauen zu ihm in jeder Versuchung. Also in diesem Gebet beten wir, dass wir in jeder Versuchung, die wir erleben, siegreich sein können in ihm. Das ist die Wahrheit und dafür beten wir. Das ist Gottes Wille auch und darum beten wir. Manche Manuskripte haben noch in Vers 13 einen Zusatz, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also eine nochmalige Erinnerung daran, wer unser König ist. Er ist der allmächtige, ewige, starke, herrliche Gott. Auf ihn kannst du dich verlassen. Amen. So lasst uns zum Abschluss nochmal dieses Gebet beten, aber ganz bewusst mit Überzeugung, mit Verständnis von dem, was wir hier beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.